Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Zwickmühle. Darf eine künstliche Intelligenz moralische Entscheidungen treffen? Entscheidungshilfe. Die Moral Choice Machine lernt menschliche Wertvorstellungen mit KI. Algorithmen im Alltag. Teil 8 der Vorhersager. Heißluftschleuder. Deutsche Rechenzentren erzeugen zu viel ungenutzte Wärme. Und das digitale Logbuch. Omerta.
Künstliche Intelligenz soll ja unser Leben leichter machen. Und gerade unsere Reihe über die Algorithmen im Alltag zeigt den ganzen Bogen. KI hilft mit Kaufempfehlungen, sie schätzt unsere Kreditwürdigkeit ein oder sie spielt den digitalen Kundenberater. Doch bei all den Fähigkeiten und Eigenschaften hat die KI bislang eine nicht. Sie hat keine Gewissensbisse, wenn sie uns über den Tisch zieht. Das aber möchten Forschergruppen auf der ganzen Welt ändern. So haben führende Wissenschaftler aus Europa und den USA in diesem Jahr im Fachblatt Nature gefordert, dass mehr Psychologen und Soziologen bei der Entwicklung von KI beteiligt sein sollen. Einfach, um mehr Moral in das Verhalten der Maschinen zu bringen. Carina Frohn, wenn wir von künstlicher Intelligenz und Moral sprechen, bedeutet da Moral etwas anderes als bei uns Menschen?
Nee, das ist zumindest die Hoffnung, dass es das Gleiche bedeutet. Denn hinter Moral stehen ja quasi Werte, die das zwischenmenschliche Verhalten einer Gesellschaft regulieren und an die sich alle verbindlich halten. Und dazu gehören solche Dinge wie, du darfst niemanden töten und nicht stehlen. Und hier zeigt sich auch schon, dass Moral und das Recht gar nicht so weit auseinander sind. Zumindest im Rechtsstaat sollte das meistens das Gleiche sein. Und bei der künstlichen Intelligenz, mit der agieren wir ja jeden Tag, ob wir jetzt mit unserem Smartphone zu tun haben und so weiter und so fort. Und da hoffen wir natürlich, dass die sich auch an Normen und an das Recht hält. Aber wir müssen bedenken, Moral und Ethik, das ist nicht automatisch das Gleiche. Also die Begriffe werden sehr gerne in einen Topf geworfen. Denn Ethik befasst sich mit der Bewertung von menschlichem Verhalten. Das mag bei der KI zumindest so im Groben funktionieren, wenn wir an Gut und Böse denken, aber wenn es wirklich so komplex wird und wenn es um die Grautöne im Leben geht, dann tut sich die KI da noch sehr schwer.
Bei welchen Anwendungen wäre es denn besonders sinnvoll, dass die künstliche Intelligenz Moral tatsächlich mit einbezieht?
Na, im Grunde eigentlich bei den meisten Anwendungen, also das prominenteste und das beliebteste Beispiel ist natürlich die selbstfahrenden Autos, da möchten wir nicht, dass Menschen verletzt werden oder dass da irgendwas passiert. Aber auch wenn wir an Dating-Apps denken oder an Streaming-Dienste, die schlagen uns ja zum Beispiel potenzielle Partner oder eben Filme und so weiter vor. Und auch da kann es zu Diskriminierung kommen. Zum Beispiel, wenn bestimmte ethnische Gruppen immer wieder benachteiligt werden. Oder wir denken an den Einstellungsprozess. Die KI sortiert da ja meistens schon mal ein bisschen aus und nicht immer nur nach Qualifikation, sondern manchmal eben auch nach Geschlecht. Es gibt noch unzählige Beispiele.
Also, wie Moral aussieht und in welchen Bereichen sie bei künstlicher Intelligenz nützlich sein könnte, darüber haben wir jetzt gesprochen. Aber nicht ganz unwichtig in diesem Zusammenhang ist auch die Frage, ob eine künstliche Intelligenz überhaupt Moral lernen kann. Die Frage haben wir an Wissenschaftler weitergegeben.
Prominente Ratschläge von dieser KI sind, dass man lieber Brot in eine Toaster steckt als eine Socke oder lieber keine Batterien in die Mikrowelle zu tun, ist auch ein guter Tipp.
Bei solchen Vorschlägen muss Sophie Jentsch über ihre eigene Erfindung schmunzeln. Eine KI, die moralische Entscheidungen trifft.
Man kann Fragen an dieses System stellen, wie wünschenswert gewisse Aktivitäten sind. Und das System entscheidet, ob das eher eine ratsame oder eher eine abzulehnende Aktion ist und bewertet quasi die Aktion auf einem allgemeinen Gut- und Böse-Level.
Entwickelt hat sie die Moral Choice Machine zusammen mit Kollegen im Rahmen einer Studie an der Universität Darmstadt. Mittlerweile arbeitet Jentsch am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Ziel der Studie war zu zeigen, dass eine künstliche Intelligenz sehr wohl Moral lernen kann.
Also die Entscheidungen, die diese Maschine trifft, das sind keine herausragenden philosophischen Leistungen, sondern das sind ganz einfache Regeln wie, man soll lieber nicht töten und es ist gut, seine Eltern zu lieben.
Zunächst haben die Wissenschaftler Gut und Böse definiert und dann die künstliche Intelligenz mit ganz vielen Texten gefüttert. Alle von Menschen geschrieben, aus verschiedenen Epochen. Nach ihrer Bedeutung hat die KI Wörter aus den Texten entweder gut oder böse zugeordnet. Mithilfe dieser Zuordnung kann sie simple moralische Entscheidungen treffen. Bereits 2017 zeigte ein amerikanisch-britisches Forscherteam, dass eine KI Informationen aus Texten ziehen und diese verknüpfen kann. Allerdings wurde auch klar, dass das System dabei Vorurteile und Stereotypen übernimmt. So verknüpfte die KI weibliche Namen eher mit Kunst und männliche eher mit Technik. Das passiert auch bei dem Modell von Sophie Jentsch. Aber
abhängig davon, welche Frage man quasi an die Daten und an das Modell stellt, sind auch positiv zu bewertende implizite Konstrukte unserer Gesellschaft enthalten. Also wir können daraus Normen ableiten und lesen, die dann in Summe die Moral unserer Gesellschaft darstellen.
Ihr Plan? In Zukunft könnte jede KI einen moralischen Kompass mitbekommen, orientiert an menschlichen Überzeugungen. Peter Azzaro unterrichtet an der School of Media Studies in der New School in New York. Der Philosoph ist eher skeptisch.
Zurzeit ist das doch alles sehr spekulativ. Ich meine, da entwickeln Leute Computerprogramme und behaupten, die würden ethische Entscheidungen treffen. Aber in Wirklichkeit simulieren sie eine ganz bestimmte Vorstellung davon, wie Menschen vielleicht ethische Entscheidungen fällen.
Zu echten moralischen Entscheidungen sei eine künstliche Intelligenz also nicht fähig, das menschliche Bewusstsein fehle. Auch Judith Simon ist vorsichtig. Die Professorin für Ethik in der Informationstechnologie an der Universität Hamburg warnt.
Ich glaube, es gibt sehr viele Bereiche, wo man sich gerne auf die Technologie verlässt. Aus dem schlichten Grund, weil man dann Verantwortlichkeit abschieben kann. Wenn ich unliebsame Entscheidungen treffen muss, zum Beispiel darüber, wer Geld bekommt, wer kein Geld bekommt, ist natürlich eine große Motivation, das an Maschinen zu delegieren.
Simon ist Mitglied im Ethikrat und in der Datenethikkommission der Bundesregierung. Beide Instanzen würden momentan sehr intensiv darüber sprechen, welche Chancen und auch Risiken künstliche Intelligenz bietet. Der Jurist Tobias Keber von der Hochschule für Medien in Stuttgart ist optimistischer, was die Moral von künstlichen Intelligenzen angeht. Er führt bei der Debatte die Datenschutzgrundverordnung ins Feld. Hier würden schon erste Grundsteine gelegt. Etwa in Artikel 25.
Die Idee ist, Probleme für bestimmte Werte, wir nehmen jetzt mal Privacy, bereits im Entwicklungsprozess von bestimmten Maschinen, nennen wir sie jetzt mal, zu implementieren. Heißt, wenn ich einen Prototyp entwickle, dann müsste der Ingenieur, der das macht, schon eine Vorstellung von Datenschutz, von ethischer Reflexion haben.
Ob künstliche Intelligenz also zu moralischen Entscheidungen fähig ist, darüber wird in der Fachwelt noch heftig debattiert. Fest steht trotzdem, dass KI zumindest bei Entscheidungen zur Seite stehen kann. Carina, wie lässt sich denn die Entscheidung einer KI bewerten?
Das ist natürlich eines der größten Probleme in dieser Debatte. Viele und vor allem eben die großen Unternehmen lassen sich nicht gern in die Karten gucken und legen ihre Algorithmen nicht offen. Dann ist es natürlich ein bisschen schwer zu sagen, wie eine künstliche Intelligenz zu einer Entscheidung oder einem Endergebnis kommt. Auch der Einfluss von Programmierern und Programmiererinnen bleibt versteckt und ist aber nicht zu unterschätzen. Immerhin füttern die ja quasi die KI mit Daten und haben sie eben auch angelegt. Und das beeinflusst natürlich, wie eine KI dann am Ende arbeitet. Und da kommen wir natürlich auch zu einem schwierigen Problem, denn Programmierer und Programmiererinnen sagen, ja, wir können ja eigentlich überhaupt nichts dafür. Wir haben die KI angelegt, aber im Endeffekt arbeitet die ja autark und deswegen wissen wir nicht ganz genau, wie die zum Endergebnis gekommen ist. Und solange solche Fragen nicht wirklich geklärt sind, sollte man zumindest kritisch sein, wenn es um die Entscheidung einer KI geht.
Aber was passiert, wenn etwas schief geht? Wer haftet dann für die Konsequenzen dieser Fehlentscheidung?
Na, momentan, also im allerbesten Fall, ist es so, dass die KI noch nicht ganz autark arbeitet und dass es zumindest noch menschliche Kontrolle gibt. Dann könnte man zumindest den Menschen im Endeffekt haftbar machen. Aber in Zukunft soll sich das ja ändern, wenn wir eben zum Beispiel an selbstfahrende Autos denken. Die sollen ja dann mehr Verantwortung bekommen, die KIs. Und dann muss natürlich auch geklärt sein, wer dann für den Schaden haftet, wenn eben das Auto zum Beispiel irgendwo gegenfährt. Und da gibt es mehrere Ideen. Zum Beispiel, wenn man das Risiko eingeht, dass alle, sage ich mal, hinter der Idee von selbstfahrenden Autos stehen und die nutzen wollen, dann könnte man quasi so eine Art Fonds einrichten, wo alle dann jeden Monat einzahlen. Und wenn dann was passiert, dann kann man aus diesem Fonds bezahlen. Oder man könnte sich überlegen, dass die KI dann irgendwann in der Zukunft eine eigenständige Person ist, also zum Beispiel in Form eines Roboters, und der Roboter könnte dann für das, was er falsch gemacht hat, auch in Verantwortung gezogen werden. Da ist es aber ein bisschen schwierig, weil wer bezahlt dann quasi? Weil so ein Roboter hat ja selber kein Geld. Also ist es der, der es entwickelt hat, der es im Endeffekt gebaut und vertrieben hat. Und deswegen ist diese Lösung bei Juristen auch noch nicht sonderlich beliebt. Also es wird auch da noch ziemlich viel diskutiert und es ist noch nicht klar, wie man das lösen könnte.
Es gibt also noch offene Fragen. Über künstliche Intelligenz und Moral sprach ich mit Carina Frohn. Danke.
Ausgerechnet. Algorithmen im Alltag. Folge 8, der Vorhersager.
Jeden Tag sind wir mit diesen Berechnungen beschäftigt und das Ergebnis allerhöchster Rechenleistung, mächtiger Großcomputer, wird uns tagtäglich präsentiert, wenn nach der Tagesschau das Wetter vorhergesagt wird. Meteorologische Vorhersagen sind sozusagen der Klassiker algorithmischer Modellbildung per Software. In Teil 8 unserer Reihe Algorithmen im Alltag von Piotr Heller geht es also um den Vorhersager für das Wetter.
Was Sie haben bei der Wettervorhersage ist ein Orchester von Algorithmen. Sie brauchen ein Modell, mit dem Sie irgendwas rechnen können in die Zukunft. Da sind Strömungen, da ist Sonneneinstrahlung, Wärme. Sie haben Wolkenbildung, wie die Violinen, die ja auch höherer Frequenz spielen, und die Cellis, die die großen, dicken Frequenzen darstellen, und das Schlagzeug, was den Takt vorgibt. Und so müssen diese Algorithmen zum richtigen Zeitpunkt auf der richtigen Skala die richtigen Sachen simulieren und machen.
So veranschaulicht Roland Potthast vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach die Berechnung der Wettervorhersage. Im Grunde macht das Orchester Folgendes. Es beschreibt das hochkomplexe Wettergeschehen in Form von physikalischen Gleichungen und nähert sich deren Lösung numerisch an. Das heißt, das System von Gleichungen wird nicht wirklich gelöst. Der Algorithmus findet aber eine Näherungslösung, die der korrekten nahe kommt. Das Prinzip lässt sich an einem Teil des Orchesters erklären, dem Computermodell, das die großräumigen Luftströmungen simuliert. Gefüttert wird es mit haufenweise Messwerten.
Input.
Satelliten haben Sie, die messen Mikrowellen oder die messen im Infrarotbereich oder die messen sichtbares Licht. Sie haben Wetterballons, wo ein Sender dran ist und ein Gerät, was Feuchte misst und auch die Winde und Temperaturen und Druck. Jeder Verkehrsflieger heutzutage hat eine Reihe von Messgeräten.
Die Daten dieser zigtausend Messfühler weltweit werden aufwendig zusammengefasst und auf ein regelmäßiges Gitterraster übertragen. Man hat dann alle 13 Kilometer eine Säule aus 90 Schichten vom Erdboden bis in 70 Kilometer Höhe, für die Luftfeuchte, Druck, Temperatur und andere Parameter sehr genau bekannt sind. Dieser Ist-Zustand der Atmosphäre ist der Ausgangspunkt der Vorhersage. Der Algorithmus berechnet dann für jeden Punkt auf dem Gitter die Lösung physikalischer Gleichungen, welche beschreiben, wie sich die Wettervariablen in diesem Punkt mit der Zeit verändern.
Jetzt beginnt das Rechnen. Sie nehmen diese Größen her. Sie rechnen quasi die Veränderung jeder einzelnen Größe aus. Sie gehen wie so an der Kurve ein Stückchen weiter in der Zeit quasi. Und das können Sie einfach durchlaufen lassen in einer großen Schleife, parallelisiert auf dem Großrechner.
So einfach wie das klingt, ist es natürlich nicht, sonst bräuchte man keine Großrechner. Für eine globale Vorhersage müssen nämlich 1 Milliarde Gleichungen berechnet werden. Die Kunst ist es, diese Algorithmen richtig zu trimmen. Nehmen wir die Zeitschritte, in denen der Algorithmus rechnet. Sie sind sozusagen der Takt des Orchesters. Sind sie zu klein, wird der Rechner nie fertig. Sind sie zu groß, taugt die Vorhersage nichts. Aktuell rechnen sie beim Deutschen Wetterdienst in 24 Sekunden Schritten in die Zukunft. Das kann der Algorithmus zum Beispiel 450 Mal machen.
Output.
Dann haben Sie quasi über 3 Stunden genau sind Sie der Strömung gefolgt. Da können Sie sich genau vorstellen, bewegt sich so ein Tiefdruckgebiet, dreht sich, und Sie haben quasi in kleinen Zeitschritten das gerade nachgerechnet.
Genauer gesagt, vorausgerechnet. Die zeitliche Entwicklung des Tiefdruckgebiets sieht man dann in Form der Luftdruckwerte, die der Algorithmus für jeden Ort des globalen Punkterasters berechnet hat. Hinzu kommen Verfahren, die daraus etwa die Wolkenbildung ableiten. Und natürlich hört der Algorithmus nicht nach 3 Stunden auf, sondern rechnet gut 1 Woche in die Zukunft. Weil die gemessenen Eingangsdaten letztlich nie 100%ig genau sind, schaukeln sich die Unsicherheiten dabei allerdings immer weiter auf. Um dennoch treffsichere Prognosen zu liefern, wird das Prozedere wiederholt.
Wir rechnen 40 Mal.
Aber jeweils mit leicht veränderten Anfangswerten. Passend zum Orchesterbild nennt sich diese Methode Ensemble-Vorhersage.
Sie haben im Prinzip ein System, was mit der Zeit auseinanderläuft. Am Anfang sehr gering. Und wenn Sie dann auf Tag 3, 4, 5 gehen, dann sehen Sie richtig, das eine Tiefdruckgebiet in dem einen Modell läuft nach Dänemark, das andere nach Bayern.
Systemgrenzen.
Also man sagt normalerweise, dass die natürliche Grenze für die Wettervorhersage bei etwa 14 Tagen liegt. Die großen Skalen laufen etwa nach 14 Tagen so weit auseinander, dass man keine Vorhersagegüte mehr erwarten kann.
Wie präzise die Algorithmen sind, ist pauschal schwer zu beantworten. Man kann sagen, dass sie die Temperatur, die in 1000 Metern Höhe in 3 Stunden herrschen wird, auf 1/10 Grad genau berechnen können. Man kann historisch vergleichen. Heute sind die 5-Tages-Wetterprognosen so zuverlässig wie vor 50 Jahren die 1-Tages-Vorhersage. Das liegt übrigens sowohl an schnelleren Rechnern wie auch an besseren Algorithmen und an mehr Messgeräten. Man kann das alles aber auch etwas anders ausdrücken.
Performance.
Wenn Sie mit dem Flugzeug fliegen, dann weiß der Pilot in der Regel auf die Minute genau, wann er ankommt. Und das weiß er, weil er eine Wettervorhersage über seinen gesamten Flug hat, mit genau den Winden für jede Stunde. Und das war vor Jahren so gar nicht möglich und es wird immer besser.
Das war Piotr Heller über den Vorhersager fürs Wetter und nächste Woche geht es dann um den Lernbereiten. Aber bleiben wir noch ein bisschen bei den elektronischen Wetterfröschen. Deren Prognosen werden ja klassischerweise auf Großrechnern kalkuliert, die in ebenso klassischen Rechenzentren stehen. Das sind dann meist spezialisierte Bauten, die vor allem auf die thermischen Bedingungen des Großrechnerbetriebs ausgelegt sind und deren Abwärme im besten Fall auch noch clever weitergenutzt wird. Doch dieser Typus von Rechenzentren ist heute gar nicht mehr der Normalfall. Normal sind simple Zweckbauten, in denen oftmals Tausende von handelsüblichen Servern mit Luftkühlung stehen, die die warme Luft einfach nach draußen pusten. 13 Milliarden Kilowatt Strom, so viel wie Berlin etwa in einem Jahr verbraucht, werde in allen deutschen Rechenzentren zusammen regelrecht verheizt, bemängelt der ECO. Und in einem aktuellen White Paper befasst sich der Verband der Internetwirtschaft zusammen mit dem Netzwerk Energieeffiziente Rechenzentren und der Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen mit der Frage, wie sich die Abwärme dieser Rechenzentren besser nutzen lässt. Antworten von Dr. Bela Waldhauser, einem der Autoren des White Papers.
Also aktuell ist es so, dass diese 13 Milliarden Kilowattstunden in Deutschland in die Luft geblasen werden, weil die Abwärme der Rechenzentren wird heute nur in ganz, ganz, ganz kleinen Teilen genutzt. Ich kenne ein Pilotprojekt in Braunschweig, wo mehrere Häuser mit der Abwärme versorgt werden. Und wir als ECO machen uns stark und auch als Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen in Deutschland, dass die Abwärme der deutschen Rechenzentren mehr genutzt wird.
Und was sind die Gründe, warum so viel Energie in den Rechenzentren aufgewandt wird und nicht weiter genutzt wird?
Wir haben schlicht und einfach in Deutschland keine Tradition. Der Rechenzentrumsmarkt hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt. Bei den 13 Milliarden Kilowattstunden sind aber nicht nur Dienstleister, die Colocation Services anbieten, sprich die Räumlichkeiten vermieten, sondern da sind auch sehr viele interne Rechenzentren dabei. Unternehmensinterne, behördeninterne Rechenzentren. Und in der Vergangenheit war das nie ein Thema in Deutschland. In Schweden und anderen Ländern ist das anders. Schweden zum Beispiel hat eine ganz große Tradition, was die Nutzung der Abwärme in Rechenzentren angeht. Das war früher schon bei Papierfabriken so. Und das haben die 1:1 umgesetzt von Papierfabriken auf Rechenzentren. Und die haben ein sehr gut ausgebautes Wärmenetz.
Bei Rechenzentrum stellt man sich ja immer ein Haus oder einen großen Saal vor, da steht dann ein riesen Computermonstrum drin. Aber tatsächlich sind ja Rechenzentren heute ganz anders strukturiert.
Absolut. Wir, die Colocation- oder Housing-Branche, vermieten Räumlichkeiten. Wir kümmern uns um Strom, Kühlung und physikalische Sicherheit. Und unsere Kunden bringen ihre IT, Hard- und Software, ihr Telekommunikationsequipment selber mit. Und im Gegensatz zu früher, wo man in der Tat diese riesen Monster hatte, diese Großrechner, sind heute ganz viele Server, Tausende, Zehntausende Server, die dort installiert werden, plus Router und Switche für das Telekommunikationsequipment. Und das sind die Hauptstromverbraucher. Die sind bei einem modernen Rechenzentrum verantwortlich für 75-80% des Stromverbrauchers. Da haben wir als Dienstleister keinen Einfluss drauf. Und das ist so das Hauptthema, dass unsere Kunden motiviert werden müssen, dieses Equipment mit Flüssigkeit zu kühlen. Das wird aber nicht von heute auf morgen passieren. Das ist ein Prozess, der viele Jahre dauert, weil A, müssen unsere Rechenzentren entsprechend vorbereitet werden. Die sind heute auf Luftkühlung in der Regel ausgelegt. Und B, werden unsere Kunden niegelnagelneues Equipment auch nicht einfach austauschen. Auch hier müssen die Lebenszyklen abgewartet werden.
Das heißt also, da mangelt es an Motivation, damit die Kunden von Rechenzentren tatsächlich Rechner benutzen, die man effizient auch in der Wärmeweiternutzung dann auch tatsächlich einsetzen könnte?
Vor allem ist das Thema, dass im Rechenzentrum 1 an allererster Stelle steht, das ist die Zuverlässigkeit und die Ausfallsicherheit und Flüssigkeit, Wasser in einem Rechenzentrum, wo wir so viel Strom haben, ist ein Thema, was für viele noch eine psychologische Barriere ist. Da muss ein Umdenken stattfinden und zusätzlich ist diese Lösung wesentlich teurer. Und bei dem Kostendruck, den alle Unternehmen haben, greifen die auf bewährte, preiswertere Lösungen zurück, nämlich luftgekühlte Rechner, die standardmäßig produziert und verbaut werden und die eben nicht diese hohen Temperaturen dann in der Abwärme generieren.
Was müsste denn passieren, um da ein Umdenken sozusagen herbeizuführen?
Zum einen Aufklärung, aber wir müssen gar nicht alles gleich umstellen auf flüssigkeitsgekühlte Server. Wir können auch die existierenden Rechenzentren mit 30, 35 Grad Celsius Abwärme in der Nähe nutzen. Nur da muss auch die Bereitschaft aller Parteien, die beteiligt sind, da sein, um schnell eine nachhaltige Lösung zu finden.
Das war Dr. Bela Waldhauser, der Sprecher der Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen in Deutschland über Rechenzentren und ihre Abwärme.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 23796.
Mein Handy ist kaputt.
Nö, ich höre nichts.
Dann stimmt's also doch.
Was stimmt?
Dass mein Handy kaputt ist.
Aber wir telefonieren doch.
Ich rufe ja nur an zum Testen.
Was testen?
Das Handy. Seit einer halben Stunde steht hier defekt. Und wenn du sagst, du hörst nichts, dann...
Ich höre nicht, dass es kaputt ist.
Aber hier steht doch, dass es kaputt ist.
Aber wir hören uns doch.
Psst, brüll doch nicht so laut. Kannst es mir ja reparieren.
Es ist doch nicht kaputt.
Heimlich. Muss doch nicht rauskommen, dass du's warst.
Wen interessiert das?
Den Hersteller. Die verkleistern und verkleben doch alles, damit du die Finger davon lässt.
Ach Knacki, der Kleister ist doch ein Geschicklichkeitstest. Wenn du's schaffst, das Ding zu entkleistern und zum Laufen zu bringen, steigt dein Scoring. Deine nächste Bewerbung ist dann glatt eine Jobgarantie.
Wer entscheidet das?
KI, mein Lieber, künstliche Intelligenz. Und in deiner Branche kriegst du fürs Knacken sogar noch Bonuspunkte.
Fürs Hacken heißt das. Das ist ein Hardware-Hack. Und was meinst du mit in meiner Branche?
In der Knacki-Branche, wo Regeln egal sind.
Hey, 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 sag nichts gegen meine Berufsmoral als Küchenmeister. Da gelten sehr strenge Regeln.
Ach, Knacki. Ex-Küchenmeister, war nicht Bedingung deiner vorzeitigen Entlassung, dass du ein paar Monate lang wenigstens in der Knastküche mal Regeln befolgst?
Du meinst Rezepte? Klar, meine Zellenkumpels hätten mich verprügelt. Aber was hat das mit künstlicher Intelligenz zu tun?
Viel, Herr Ex-Küchenmeister. KI will nicht nur wissen, ob du's machst, sondern wie du's machst und ob du's gerne machst oder nur, weil du musst und wann du damit anfängst, wenn du musst.
Scoring? Wenn die wüsste, die KI.
Das gute Scoring deiner Moral, Knacki. Nur deswegen haben sie dich vorzeitig entlassen.
Und ich dachte, wegen meiner exotischen Kreation lassen sie mich gehen. Für meine Zellengourmets zum Abschied, als Dank für die angedrohten Prügel. Aber diese dämliche Küchen-KI war dagegen.
Gegen was?
Psst, Ganovenlehre, absolutes Schweigegebot. Omerta, wehe, du sagst was. Toast mit Gurke und frischer Gartentomate an Leber in Rottweinsoße vom jungen Hams.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Sicherheitsexperten haben eine neue Schwachstelle in Intel-Prozessoren entdeckt. Die erste Meldung in unserem Info-Update von und mit Lucian Haas.
Sämtliche moderne Intel-Prozessoren sollen von einer Sicherheitslücke betroffen sein, die den Zugriff auf Passwörter und andere vertrauliche Daten der Computernutzer ermöglicht. Das gab das IT-Sicherheitsunternehmen Bitdefender bekannt. Schon vor rund anderthalb Jahren waren bei Intel-Prozessoren die Sicherheitslücken Spectre und Meltdown bekannt geworden. Alle danach umgesetzten Schutzmechanismen gegen diese könnten von der neuen Schwachstelle aber umgangen werden.
Huawei präsentiert ein eigenes Betriebssystem.
Es läuft unter dem Namen Harmony OS bzw. Hongmeng in China und könnte nach Angaben von Huawei Android in Smartphones ersetzen. Harmony OS soll so flexibel sein, dass es auch auf Computern, Tablets, Smartwatches und vernetzter Technik laufen kann. Das erste Produkt, das damit auf den Markt kommen wird, ist ein smarter Fernseher. Interessant ist diese Entwicklung vor dem Hintergrund des Handelsstreits zwischen den USA und China. Derzeit ist unklar, ob Huawei auch in Zukunft weiterhin Android auf seinen Handys verwenden kann. Mit Harmony OS hat das Unternehmen nun eine Alternative in der Hinterhand. Vorerst will Huawei bei Smartphones aber weiter auf Android setzen.
Eine US-Werbefirma griff Standortdaten von Tausenden von Instagram-Nutzern ab.
Die Marketingfirma Hyper aus San Francisco sammelte die öffentlich zugänglichen Daten, um damit Werbeprofile zu bilden. Dafür wurden Beiträge aus der sogenannten Stories-Funktion von Instagram gespeichert und mit Standortdaten der Nutzer verknüpft. Teilweise wurden sogar Bewegungsprofile erstellt. Das berichtet das Magazin Business Insider. Der Vorfall erinnert an den Skandal um Cambridge Analytica. Nach Angaben von Instagram wurde Hyper mittlerweile von der Plattform ausgeschlossen.
Eine App soll bei der Terroristenbekämpfung helfen.
HessenData ist eine Analysesoftware, die Polizei in Hessen bei der Jagd auf Terroristen und Schwerstkriminelle unterstützt. Neuerdings gibt es das Programm auch als mobile App für Smartphone. Damit sollen die Polizisten in Hessen bei ihren Einsätzen künftig besser vernetzt sein. Die Analyseplattform, die von der US-Firma Palantir stammt, verknüpft Informationen aus Polizeidatenbanken unter anderem mit Daten aus sozialen Netzen und bereitet diese für die Einsatzkräfte auf. Datenschützer sehen den Einsatz der Software allerdings kritisch.
Eine Gesamtstrategie soll den Mobilfunkausbau beschleunigen.
Bundesinfrastrukturminister Andreas Scheuer will den Mobilfunkausbau in schlecht versorgten ländlichen Regionen mit weiteren Maßnahmen voranbringen. Als Teil einer Gesamtstrategie, um Genehmigungs- und Ausbauprozesse zu beschleunigen, sollen öffentliche Grundstücke als Standorte für Sendeanlagen bereitgestellt werden. Tausende Flächen für Sendestandorte seien bereits bei Liegenschaften des Bundes, bei Sicherheitsbehörden und auf Flurstücken der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung identifiziert worden.
Apple ist gegen ein Recht auf Reparatur.
In den USA gibt es Debatten darüber, das Reparaturmonopol von Smartphone-Herstellern zu brechen und den Markt für Drittanbieter und nicht zertifizierte Reparaturbetriebe zu öffnen. Apple hat sich öffentlich dagegen ausgesprochen. Der Konzern wolle sicherstellen, dass Produkte sicher und korrekt repariert würden, erklärte ein Sprecher.
Sternzeit, 10. August, Perseiden-Leuchtröhren mit Mondschein. In den kommenden Nächten sind wieder mehr Sternschnuppen als üblich zu sehen. Wie jedes Jahr im August kreuzt die Erde jetzt die Bahn des Kometen Swift-Tuttle. Der Komet hat viele Steinchen und Staubkörner hinterlassen. Kollidieren sie mit der Erde, so treten sie mit mehr als 200.000 Kilometern pro Stunde in die Atmosphäre ein. Durch die Kollision mit den Luftteilchen bremsen die Kometenkrümel schnell ab. Ihre Bewegungsenergie lässt die Luftmoleküle aufleuchten. Bei einer Sternschnuppe ist nicht das Verglühen des Staubteilchens zu sehen, sondern ein viele Kilometer langer heller Schlauch in der Atmosphäre, eine Art Leuchtröhre. Weil die Leuchtspuren aus dem Sternbild Perseus zu kommen scheinen, sprechen die Astronomen vom Meteorstrom der Perseiden. Im Maximum in der Nacht zum Dienstag können mehr als 60 Sternschnuppen pro Stunde über den Himmel huschen. Leider ist nur zwei Tage später Vollmond, sodass das helle Mondlicht die meisten Meteore überstrahlen wird. Doch bei den Perseiden gibt es immer wieder Feuerkugeln, besonders auffällige Sternschnuppen. Sie sind auch beim Mondschein gut zu sehen. Die günstigste Beobachtungszeit ist zwischen Mitternacht und dem Beginn der Morgendämmerung. Am besten einfach hoch an den Himmel blicken, und zwar so, dass der Mond nicht im Blickfeld steht. Der Meteorforscher Peter Jeniskens von der NASA hat berechnet, dass unsere Erde Dienstag früh gegen 4 Uhr eine recht kompakte Staubwolke des Kometen passieren könnte. Dann gäbe es bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde.
Brauchen wir ein Sexkaufverbot? Mit dieser Frage beschäftigt sich gleich unsere Sendung Streitkultur um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Das war Computer und Kommunikation für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Manfred Kläuber.